HR Info. Corona kompakt am Dienstagnachmittag.
Nach den massenhaften Corona-Infektionen im Fleischbetrieb Tönjes hat Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, einen Lockdown für den Kreis Gütersloh verhängt und auch für den benachbarten Kreis Warendorf. Nachdem bereits über 1500 Tönjes-Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden waren, wird jetzt also das öffentliche Leben in den beiden Landkreisen massiv heruntergefahren. Die Einzelheiten hat unser Reporter Wolfgang Otto.
HR-Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Zwingend war es nicht, gleich im ganzen Kreis Gütersloh das öffentliche und private Leben wieder herunterzufahren, betonte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.
Obwohl der zwischen Bund und Ländern vereinbarte Mechanismus für einen solchen Fall vorsieht, dass klar lokalisierte Infektionen keine flächendeckenden Maßnahmen nahelegen, werden wir jetzt erstmals in Deutschland einen ganzen Kreis zurückführen auf die Maßnahmen, die vor wenigen Wochen gegolten haben.
Bisher ist die Ausbreitung der Infektion fast ausschließlich auf Mitarbeiter der Fleischfabrik Tönjes und ihre Familien beschränkt. Noch gibt es nur 24 Infizierte im Kreis Gütersloh, die nicht zu dem Beschäftigtenkreis des Schlachthofes gehören. Schließungen und Kontaktbeschränkungen im gesamten Kreisgebiet seien deshalb eine vorsorgliche Maßnahme, erklärte Laschet.
Durch intensive Testungen werden wir ein besseres Lagebild erhalten und können dann innerhalb von 7 Tagen klarer sehen, wie die Faktenlage ist. Deshalb wollen wir diesen Ruhezustand herbeiführen, der zunächst bis zum 30. Juni gilt und der uns hier mehr Klarheit verschaffen wird.
Es sei durchaus möglich, dass die Beschränkungen anschließend wieder aufgehoben werden, meinte Laschet. Und zwar dann, wenn ausgeschlossen werden kann, dass sich die Infektion über die Tönnies-Belegschaft hinaus weiter in der Bevölkerung ausbreitet. 370.000 Menschen leben im Kreis Gütersloh. Für sie gelten ab sofort ganz ähnliche Einschränkungen wie vor dem Beginn der Lockerungen.
Was heißt das konkret? Wir führen wieder eine Kontaktbeschränkung auf den Familien- und Haushaltsverbund ein, wie im März. Das heißt, es gilt ein Kontaktverbot. Man darf sich nur im öffentlichen Raum bewegen mit Personen des eigenen Hausstandes oder 2 Personen.
Größer dürfen auch die Gruppen in Gaststätten nicht sein. Untersagt wird Sport in geschlossenen Räumen. Wieder geschlossen werden Fitnessstudios, Saunen, Schwimmbäder, Kinos, Bars, Museen und Galerien. Auch in angrenzenden Gemeinden des Kreises Warendorf soll es Einschränkungen geben. Um das Infektionsgeschehen einzudämmen, gelten strenge Quarantänebedingungen für die rund 7.000 Tönnies-Beschäftigten. Die Tests werden ausgeweitet. Darüber hinaus darf sich jeder Bewohner des Kreises, wenn gewünscht, auf Covid-19 kostenlos testen lassen. Armin Laschet betonte, dass es keine Reisebeschränkungen für Menschen aus dem Kreis Gütersloh gebe. Er kritisierte Urlaubsregionen, die Gäste aus Gütersloh abwiesen.
Dazu gibt es überhaupt keinen Anlass. Und ich würde auch alle Ärzte und Mediziner, die im politischen Umfeld tätig sind, bitten, nicht die Menschen im Kreis Gütersloh jetzt zu stigmatisieren.
Auf der Urlaubsinsel Usedom waren 14 Menschen aus dem Kreis Gütersloh aufgefordert worden, vorzeitig abzureisen.
Wir bleiben beim Thema. Der katholische Pfarrer Peter Kossen aus Lengerich in NRW kämpft seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen von Arbeitsmigranten, nicht nur in den Fleischbetrieben. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen und ihn gefragt, Herr Kossen, Sie haben sich beim ersten Corona-Ausbruch bei Westfleisch vor circa 6 Wochen vor die Werkstore gestellt und protestiert. Da haben Sie auch ein Schild hochgehalten, wo drauf stand, moderne Sklaverei beenden. Haben Sie jetzt auch schon vor den Werkstoren bei Tönjes protestiert?
Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich will es mal nicht ausschließen, auf die Dauer das noch an dem einen oder anderen Standort zu tun. Ich befürchte, dass es gar nicht bei Reda Wiedenbrück bleibt, sondern an anderen Stellen wir ähnliche Phänomene sehen werden, dort wo vergleichbare Strukturen von Ausbeutung und Gefährdung von Arbeitsmigranten vorherrschen.
Sie finden ja als katholischer Pfarrer sehr deutliche Worte, wenn Sie die Arbeitsbedingungen von Arbeitsmigranten als moderne Sklaverei bezeichnen. Wie kommen Sie zu diesem drastischen Vergleich?
Ich habe seit einigen Jahren mit Biografien, mit sehr konkreten Menschen, Frauen und Männern zu tun, die oft von der Not getrieben aus ihren Heimatländern in Ost- und Südosteuropa zu uns kommen. Und ich habe oft feststellen müssen, dass die Leute hier zwar die Drecksarbeit machen, die schwerste Arbeit, die weniger andere tun wollen oder die niemand tun will, dafür aber ausgebeutet werden, also um ihre Rechte gebracht werden und dann durch sehr erbärmliche Behausung oft auch noch abgezockt werden. Also das lässt mir in dem Sinne auch keine Ruhe. Ich bin ganz gut vernetzt. Mein Bruder ist zum Beispiel Arzt in der Region, aus der wir kommen, wo es viel Fleischindustrie gibt. Und er schildert mir das immer wieder, was das mit den Menschen macht, wie sie eben total erschöpft sind, wenn sie zu ihm in die Praxis kommen oder übersät mit Verätzungen am ganzen Körper durch Reinigungsmittel und defekte Schutzkleidung. Es gibt so viele Beispiele, die mir dann auch keine Ruhe lassen, weil ich glaube, jeder einzelne dieser Menschen ist es wert, dass man für sie kämpft.
Sie sprechen von Drecksarbeit. Was hören Sie denn von den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Werksarbeiter, gerade jetzt bei Tönnies?
Wir haben eine Beratungsstelle hier eingerichtet. Wir haben einen Verein gegründet, hier zunächst mal vor Ort in Lengrich, in dem Ort, in dem ich lebe und arbeite. Eine Beratungsstelle für Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten. Zwei von unseren Mitarbeitern sind in der letzten Woche auch in Reda-Wiedenbrück gewesen, weil sie gerufen worden sind von Mitarbeitern dort. Da ging es allerdings nicht in erster Linie jetzt um Corona, sondern um die Klassiker. Das ist dann nicht ausgezahlter Lohn. Und bei Tönnies ist es so wie bei anderen auch in der Fleischindustrie. Es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, die ich kenne, wo Leute in der Fleischindustrie, also Arbeitsmigranten, tatsächlich fair und gleich behandelt werden mit ihren deutschen Kollegen.
Wenn wir mal auf den Kreis Gütersloh schauen, die Leute dort sind sauer auf Tönnies. Letzte Woche wurden schon Schulen und Kitas geschlossen. Jetzt hat die Landesregierung doch wieder einen Lockdown verhängt im ganzen Landkreis. Also im Prinzip kehrt man dort wieder zurück zu den Schutzmaßnahmen, wie es sie schon im März gab. Glauben Sie, dass sich bei den Bürgern, also den Fleischkonsumenten ja auch letztendlich, etwas im Verhalten ändert dadurch, im Bewusstsein vielleicht auch?
Im Moment wird es ja an vielen Stellen zum Glück in den Medien und überall sicher auch auf den Straßen um Gütersloh herum diskutiert. Das birgt jedenfalls die Chance, dass die Politik dann auch an die Strukturen herangeht. Es reicht nicht mit Selbstverpflichtungserklärungen oder mit Ermahnungen oder irgendwas in der Richtung versuchen zu wollen. Die Menschen müssen im Radar sein von Betriebsräten, von Berufsgenossenschaften, von Gewerbeaufsichtsämtern. Also das, was eigentlich normal ist in unserer sozialen Marktwirtschaft, darf nicht diesen Graubereich geben. Und wenn jetzt wirklich die Politik sich gedrängt fühlt, liegt jedenfalls die Chance darin, diesen Graubereich aufzulösen, aufzuhellen, diesen kriminellen Sumpf von Subunternehmern auszutrocknen. Ich habe schon die Hoffnung, dass da jetzt etwas Substanzielles passiert.
Welche klaren Rahmenbedingungen muss die Politik jetzt unbedingt schaffen?
Angekündigt für die Fleischindustrie ist ja jetzt, dass im Kerngeschäft alle als Stammbelegschaft übernommen werden müssen. Das böte jedenfalls die Chance, dass auch Gewerkschaften wieder mit im Boot sind, dass Leute wirklich nachweislich mindestens den Mindestlohn bekommen, dass Arbeitsschutzmaßnahmen, Gesetze eingehalten werden. All das ist jetzt wegdelegiert von den Unternehmen hin zu Sub- und Sub-Sub-Unternehmen. Man darf sicher da nicht stehen bleiben. Das ist ein erster Schritt. Man muss dann wirklich die Wohnung auch anschauen. Man muss über Integration sprechen. Die Leute haben praktisch keine Chance, unsere deutsche Sprache zu lernen, haben damit auch keinen Anteil an unserer Gesellschaft, kommen nicht wirklich bei uns an. Es sind noch mehrere Schritte zu gehen.
Es heißt aber auch immer wieder, dass wir als Verbraucher mitschuld sind an den Missständen in der Fleischindustrie, weil wir eben nicht mehr Geld ausgeben wollen für ein Stück Fleisch. Müssen wir uns da auch bewegen als Kunden?
Ich glaube, eine Sichtweise auf diese Menschen, die in ihnen nicht nur so die Billiglöhner sieht, sondern wirklich Menschen, die hier schwere Arbeit tun wollen, aber auch dann sowieso verdient haben, auch ohne Arbeit verdient haben, dass man ihre Würde respektiert und anerkennt. Das wäre schon etwas, wenn die Bevölkerung, wenn wir das tun, diese Menschen eben nicht nur anzusehen als Fremdarbeiter, so werden sie manchmal bezeichnet, oder Wanderarbeiter, sondern als EU-Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das wäre der erste Schritt und dann auch eine Wertschätzung auch von guten Lebensmitteln. In anderen europäischen Ländern wird mehr Geld für gute Lebensmittel ausgegeben. Jetzt kann ich das natürlich entspannt sagen, weil ich sehr regelmäßig ein gar nicht geringes Gehalt bekomme. Ich verstehe schon, dass Leute und weiß, dass Leute ganz anders rechnen müssen. Also das muss man auch im Blick behalten. Aber die Gewerkschaft Nahrung und Genuss Gaststätten hat mal ausgerechnet, dass das konventionell produzierte Kilo Fleisch, wenn wir es beim Discounter kaufen, Sie und ich, im einstelligen Centbereich teurer würde, wenn wirklich jeder, der in der Wertschöpfungskette steht, mindestens den Mindestlohn bekommt. Angefangen bei den Bauern, aber auch eben mit den Schlachthofmitarbeitern. Und das ist wirklich Gerechtigkeit, die wir uns leisten können. Wir würden es vielleicht nicht mal wirklich merken, weil die Produktion eben doch eine Massenproduktion ist und die Arbeitslöhne sind da gar nicht die ganz große Rolle spielen. Es geht also, wenn man das will.
Sagt der katholische Pfarrer Peter Kossen. Er kämpft seit vielen Jahren für faire und menschenwürdige Arbeitsbedingungen und die Rechte von Arbeitsmigranten, zum Beispiel in Fleischbetrieben. Es sollte ein großer Wurf werden, die Corona-Milliardenhilfen des Landes Hessen in Höhe von 12 Milliarden Euro. Aber die Opposition möchte da nicht mitmachen, weil man für das sogenannte Sondervermögen neue Schulden aufnehmen muss. Gut ein halbes Dutzend Mal saßen die Unterhändler von Schwarz-Grün mit den Fraktionschefs von SPD und FDP zusammen. Eine Einigung gab es nicht. Die Gespräche sind geplatzt. Stehen damit auch die Corona-Hilfen in Frage? Die Regierung will sie auf jeden Fall durchsetzen. Aus Wiesbaden, Andreas Meyer-Feist.
Enttäuschte Gesichter vor den Fraktionssitzungen auf allen Seiten. Bis zuletzt hoffte CDU-Fraktionschefin Ines Klaus auf die Mithilfe von SPD und FDP beim großen Milliardenpaket.
Wir sind in einer großen Krise und eine große Krise braucht große Antworten.
Die großen Antworten sollten auch von der Opposition mitgetragen werden. Für den 12-Milliarden-Plan werden neue Kredite fällig. Die können aber nicht aufgenommen werden, ohne die Schuldenbremse auszusetzen. Die ist in der hessischen Landesverfassung festgeschrieben und kann mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament gelockert werden. In Krisenzeiten wie diesen auch für die kommenden 3 Jahre, so der schwarz-grüne Plan.
Unserer Meinung nach kennt das Virus auch keine Haushaltsjahre. Deswegen haben wir einen überjährigen Plan vorgelegt. Und in den Verhandlungen konnten wir leider, und das sage ich sehr deutlich, leider keine Einigung mit der Opposition erzielen.
Auch der grüne Koalitionspartner wollte in diesem Punkt nicht groß verhandeln. Zum einen, weil ihnen die Schuldenbremse nie ein Herzensanliegen war. Zum anderen, weil die Corona-Hilfen schnell anlaufen und langfristig planbar sein sollten. Entscheidend für Grünen-Fraktionschef Matthias Wagner.
Verlässlichkeit, Planbarkeit und Sicherheit.
Das Ganze durch ein Sondervermögen mit Kreditermächtigungen bis zum Jahr 2023. Das Parlament sollte nur ab einer bestimmten Summe über den Haushaltsausschuss einbezogen werden, aber nicht jedes Jahr aufs Neue Nachtragshaushalte beschließen müssen.
Und das bringt nichts, in einer der größten Krisen, die unser Land je erlebt hat, die Bürgerinnen und Bürger jetzt über Wochen und Monate weiter in Unklarheit zu lassen.
Weil SPD und Grüne nicht mitziehen, will Schwarz-Grün den Plan jetzt auf eigene Faust durchsetzen.
Die derzeitigen Planungen gehen davon aus, dass wir das Sondervermögen und alle notwendigen Gesetzesänderungen dafür noch vor der Sommerpause beschließen.
Das könnte noch eine heikle Angelegenheit werden. Die Schuldenbremse besagt keine neuen Schulden, außer in Krisenlagen, Lockerung der Schuldenbremse mit Zweidrittelmehrheit. Aber hier gibt es ein juristisches Hintertürchen, das Schwarz-Grün jetzt nutzen will. Die Vorschrift einer Zweidrittelmehrheit kann mit einfacher Mehrheit gekippt werden. Und dafür reicht Schwarz-Grün. SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser will sich das nicht gefallen lassen.
Für uns ist unfassbar, dass die Landesregierung diesen Schattenhaushalt einfach durchziehen will. Sie verabschiedet sich von der Parlamentskultur in Hessen nachhaltig. Sie will brutalstmöglich Parlamentsrechte verändern.
Einziger Weg für die SPD, Nachtragshaushalte in jedem Jahr, mitbeschlossen und mitkontrolliert von der Opposition.
Offensichtlich wollen Schwarz-Grün die Krise ausnutzen, um sich selber für die nächsten 3 Jahre für ihre politischen Projekte Geld zur Verfügung zu stellen. Und das ist nicht in Ordnung.
FDP-Fraktionschef René Rock erinnerte an die Schuldenbremse, die einst auch mit FDP-Hilfe beschlossen wurde.
Gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner, die Grünen, begeht die CDU heute einen schlimmen Wortbruch und das werden wir auch überall so benennen.
In Krisenzeiten zusammenstehen, bisher sei das ein parlamentarischer Grundsatz gewesen.
Dieser Konsens ist heute zerschlagen worden.
SPD und FDP behalten sich juristische Schritte gegen die Koalitionspläne vor. Das bedeutet, auch wenn die Corona-Milliardenhilfe jetzt im schwarz-grünen Alleingang beschlossen werden sollte, am Ende könnte sie nicht sicher sein.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz spricht von der Bazooka, wenn es darum geht, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzuwehren. In Hessen soll die Bazooka nach dem Willen der schwarz-grünen Landesregierung den Namen Sondervermögen tragen. Aber gegen den Einsatz dieser Bazooka wendet sich ausgerechnet die Partei des Bundesfinanzministers, die SPD, die ja im Hessischen Landtag in der Opposition ist. Sie will dem Plan der Landesregierung nicht zustimmen. Dieser Plan trägt die Überschrift Hessens gute Zukunft sichern und er sieht die Schaffung eines Sondervermögens in Höhe von 12 Milliarden Euro vor. Damit aber dieses Geld bereitgestellt werden kann, ist im Landtag eine Zweidrittelmehrheit nötig und die wird es nach jetzigem Stand der Dinge nicht geben. Denn die Opposition, unter anderem die SPD, ist gegen ein solches Sondervermögen. Nancy Faeser ist die Partei- und Fraktionsvorsitzende der hessischen SPD. Die schwarz-grüne Landesregierung sagt, es sei immens wichtig, der Corona-geschädigten Wirtschaft im Lande sofort, massiv und ein paar Jahre lang in Folge zu helfen. Warum wollen Sie eine solche Hilfe verhindern?
Wir wollen eine solche Hilfe auch und deswegen haben wir heute auch einen Nachtragshaushalt vorgelegt, wo genau diese Mittel auch drin sind. Also ähnlich wie das, was Olaf Scholz auf Bundesebene gemacht hat. Insofern gibt es da keinen Unterschied. Was wir nicht wollen, ist der Landesregierung einen Wahlkampfetat für die nächsten 3 Jahre zu organisieren.
Die Krise wird aber eine ganze Weile noch Folgen nach sich ziehen, aller Voraussicht nach. Und da sagt nun die Landesregierung, man könne sich in einer solchen Lage nicht von Nachtragshaushalt zu Nachtragshaushalt hangeln. Aber das scheint offenbar dann Ihnen lieber zu sein, wenn Sie für einen Nachtragshaushalt sind.
Also ich glaube, wenn man jetzt über ein Gesamtvolumen eines Nachtrags von 5 Milliarden redet, dann kann man nicht von Hangeln sprechen, sondern das ist dann auch die kleine Bazooka für Hessen und sicherlich angemessen, weil wir vieles an Zahlen, was jetzt notwendig ist, der Landesregierung übernommen haben. Worum es aber nicht gehen kann, ist hier das Parlament völlig auszuhebeln. Das würde in einem Sondervermögen passieren und dazu sind wir nicht bereit. Dafür gab es ja auch extra die Schuldenbremse. Wir haben damals mitgestimmt und es gab auch die Zweidrittelmehrheit, die dort organisiert wurde, um zu vermeiden, dass auch in solchen Notsituationen eine Regierung dann nicht gut mit den Haushaltsmitteln umgeht.
Nun war es ja gerade zuletzt nicht mehr die Absicht der schwarz-grünen Landesregierung, den Landtag auszuhebeln. Es gab ja Kompromissgespräche und da hat die Landesregierung ja unter anderem vorgeschlagen, dass der Landtag stärker als geplant mit einbezogen werden sollte, wenn es um den Umgang mit dem Sondervermögen geht. Ausgaben ab 1 Million Euro aus dem Sondervermögen hätten nach diesem Vorschlag die Zustimmung des Haushaltsausschusses benötigt. Es war auch im Gespräch, den finanziellen Umfang des Sondervermögens zu reduzieren. Warum haben Sie das abgelehnt, wenn Sie doch darauf Wert legen, dass der Landtag einbezogen wird?
Der Landtag sollte einbezogen werden, nicht nur der Haushaltsausschuss. Das war der entscheidende Unterschied und da ist es egal, in welcher Höhe wir reden.
Das Wo liegt da der Unterschied, Frau Faeser? Der Haushaltsausschuss hat doch als seine Mitglieder Vertreter aller Fraktionen. Da ist der Landtag doch gut repräsentiert.
Ja, im Haushaltsausschuss reicht eine einfache Mehrheit. Also das wäre schon die Umgehung der Zweidrittelmehrheit gewesen. Und insofern war das für uns kein gangbarer Weg, das Sondervermögen zu reduzieren. Darüber hätte man mit uns reden können. Wir haben nämlich gesagt, wir sind gesprächsbereit in der Frage Steuermindereinnahmen fürs Land und die Kommunen. Das hätten wir auch mitgemacht, aber darauf wurde leider nicht eingegangen.
Nun greift die schwarz-grüne Koalition jetzt womöglich zu einem Mittel, das Ihnen wahrscheinlich auch nicht recht sein kann. Sie könnte ja mit ihrer Mehrheit im Landtag das Gesetz ändern, das bislang eine Zweidrittelmehrheit für die Aufweichung der Schuldenbremse vorschreibt. Eine solche Gesetzesänderung würde ja nur eine absolute Mehrheit erfordern. Dann würde das Sondervermögen geschaffen werden können, egal ob Ihre Partei, die SPD, zustimmt oder nicht. Wäre es dann nicht eher in Ihrem Sinne gewesen, wenn Sie einen Kompromiss gesucht und gefunden hätten?
Ich hätte gerne einen Kompromiss gefunden und ich dachte auch bei Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten vom Wochenende, dass das möglich sei. Ich hatte jetzt allerdings in den Verhandlungsrunden zweimal den Eindruck, dass das nicht der Fall ist. Aber ich will es nochmal sagen, das, was jetzt Schwarz-Grün vorgelegt hat, ist ein absoluter Tabubruch, mit einer einfachen Mehrheit eine Zweidrittelmehrheit aus dem Gesetz zu streichen. Also ich sag mal, da reden wir von demokratischen Spielregeln in einem Parlament, die hier aufgelöst werden sollen. Das finde ich schon höchst bedenkenswert. Und ich finde auch höchst bedenkenswert, dass die Landesregierung offensichtlich nicht einmal auf die Kritik des Landesrechnungshofes, was ihr Sondervermögen betrifft, eingeht, wo nämlich genau gesagt wird, dass ein Sondervermögen den Haushaltsgrundsätzen nicht entspricht und verfassungswidrig ist.
Ich habe ja eingangs gesagt, außergewöhnliche Krisen erfordern womöglich außergewöhnliche Maßnahmen. Meinen Sie das, was Sie vorgeschlagen vorgeschlagen haben, also Nachtragshaushalt in der Größenordnung, reicht aus, um die Krise zu bewältigen?
Es reicht natürlich erstmal aus. Und die Landesregierung argumentiert immer, dass man den kommunalen Finanzausgleich, die Kommunen spielen eine ganz erhebliche Rolle beim Bewältigen der Krise, erst im September neu verhandeln kann, wenn die neue Steuerschätzung da ist und wenn klar ist, welche Hilfsmittel aus dem Bund denn noch kommen. Das wäre für uns dann auch der Zeitpunkt gewesen, wo man vertieft über dieses Sondervermögen hätte reden können und über weitere Hilfsmaßnahmen.
Jeden Tag gibt es eine Fülle von Informationen rund um das neue Coronavirus. Es ist nicht leicht, da den Überblick zu behalten, aber wir wollen Ihnen das ein wenig leichter machen und deshalb verfolgen wir regelmäßig unter anderem die Pressekonferenzen des Robert-Koch-Instituts und den Podcast mit dem Virologen Christian Drosten, den unsere Kollegen von NDR Info aufnehmen. Heute allerdings zum letzten Mal vor der Sommerpause. Was Sie aktuell wissen müssen zum Thema Coronavirus, fasst hr-Info-Wissenschaftsredakteurin Angelika Veit zusammen.
Der Virologe Christian Drosten mahnt zur Wachsamkeit. Anlass sind der große Corona-Ausbruch im Landkreis Gütersloh beim Fleischverarbeiter Tönnies mit inzwischen mehr als 1550 positiv getesteten Mitarbeitern und auch die vielen Infektionen in Wohnblöcken in Göttingen und jüngst in Berlin-Neukölln.
Ich bin nicht optimistisch, dass wir in einem Monat noch so eine friedliche Situation haben wie jetzt, was die Epidemietätigkeit angeht. In zwei Monaten, denke ich, werden wir ein Problem haben, wenn wir nicht jetzt wieder alle Alarmsensoren anschalten.
So Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. Auch Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, appelliert daran, die Gefährlichkeit des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 nicht zu unterschätzen. Alle müssten auch in den kommenden Wochen weiterhin achtsam sein, um weitere Ausbrüche zu verhindern.
Die Pandemie ist ja nicht vorbei. Sie ist weltweit nicht vorbei und sie ist auch in Deutschland nicht vorbei. Die derzeitigen Ausbruchsgeschehen, beispielsweise in fleischverarbeitenden Betrieben oder auch in Glaubensgemeinschaften, können über Kontakte natürlich auch leicht in die Bevölkerung übertragen werden.
Daher könne eine zweite Welle der Pandemie theoretisch auch in Deutschland kommen, so Wieler. Allerdings scheint für RKI-Präsident Wieler das Glas halb voll und nicht halb leer zu sein.
Ich bin da sehr optimistisch, weil die Menschen sich nach wie vor vorsichtig verhalten und wenn wir eben nach wie vor auch keine Massenveranstaltungen zulassen, dass wir diese zweite Welle verhindern können. Also wichtig ist mir zu sagen, wir wissen ja inzwischen, wie wir sie verhindern können. Wir haben es ja gezeigt, wir kennen die Werkzeuge. Und mit den Werkzeugen, die wir auch zurzeit haben, auch ohne Impfstoff, auch ohne Therapeutika, sind wir in der Lage, diese zweite Welle zu verhindern.
Begonnen hatte der große Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies. Außer der prekären Wohnsituation der Arbeiter könnte auch die kühle Temperatur im Schlachthof die Ausbreitung des Virus begünstigt haben. Dies sei eine Warnung für den kommenden Herbst und Winter, sagte der Virologe Drosten im Podcast des NDR.
Wir haben natürlich im Winter eben auch diese Situation eines nicht beheizten Raums, in dem eben doch keine Luftbewegung ist. Diese Bereiche sind vielleicht dann eine Umgebungssituation, die diesen jetzigen Zerlegebetrieben entspricht. Und das ist natürlich keine gute Vorstellung.
Zudem zeige sich gerade in den südlichen Bundesstaaten der USA, wo die Infektionszahlen stark ansteigen, dass hohe Außentemperatur kein Schutz vor dem neuen Coronavirus sei. Daher betont auch Drosten, wie wichtig die Mithilfe der Bevölkerung sei, um das Virus in Schach zu halten.
HR Info. Corona kompakt. Am Dienstagnachmittag.